Glauben für Fortgeschrittene mit Fragezeichen. Ein Pferd hat ja zwei Seiten und man kann auf beiden Seiten runterfallen. Meine Schwester hat das, als sie noch ganz klein war, mal im Urlaub gemacht. Ich weiß, der Ponyreiten oder Reiten ist ja für kleine Mädels das Größte. Und die sind also so los und irgendwann, da war noch eine Freundin dabei, die sind immer schiefer geworden. Und wir als Eltern haben das gesehen, aber die waren schon weiter weg und irgendwann macht es wuff und die lagen im Gras. Ist nichts weiter passiert, Gott sei Dank, aber das war so eine richtig schöne Veranschaulichung, dass man von beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Und genau darum geht es jetzt auch heute, nämlich um den Glauben und die Taten. Die Frage ist ja, was hat das beides miteinander zu tun? Gibt es da so einen Glauben für Anfänger und dann einen Glauben für Fortgeschrittene, wo die was machen, was halt die machen, die da ein bisschen mehr wollen? Oder wie ist das? Der Glaube und die Taten. Und es ist irgendwie tief in uns verankert. Wir haben es ja vorhin auch gehört, wir sind es gewohnt in unserem ganzen Leben. Wir tun was und wir kriegen eine Belohnung dafür. Ja, oder wir tun was Schlechtes und kriegen eine Bestrafung. So funktioniert das meiste in unserem Leben. Und für viele funktioniert auch der Glauben so. Und das ist schwierig. Und deswegen will ich mal mit der Grundlage anfangen. Das ist sozusagen der Kern des Evangeliums. Dahinter führt kein Weg zurück. Wenn ihr mit dem Mund bekennt, so schreibt Paulus in Römer 10, Jesus ist der Herr und von Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Punkt. Aus Ende. So einfach kann Glauben sein. Ja? Mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr. Und mit dem Herzen glauben, er ist auferstanden. Das ist so der Kern des Christentums. Was bedeutet das in Bezug auf meine Taten? Es bedeutet in guter evangelischer Tradition, meine Rettung geschieht allein aus Glauben, allein aus Gnade und allein durch Jesus. So schreibt Paulus in Römer 3, Vers 4, da ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist der Kern. Unsere Rettung hat zunächst nichts mit unseren Taten zu tun, außer insofern, dass wir keine guten Taten vorweisen können. Das schreibt Paulus sehr ernüchternd, hey, vor Gott sind alle Menschen gleich, die sind nämlich alle verloren und können nicht vor ihm bestehen. Aber es können alle gerettet werden, ohne ihren Verdienst, durch die Gnade Gottes, durch das, was Jesus getan hat. Ich vermute, die meisten von euch wissen das. Warum sage ich das dann nochmal? Weil ich immer wieder erfahre und spüre und merke, dass das zwar bei vielen im Kopf ist, aber so ins Leben noch nicht wirklich vorgedrungen ist. Da kommen wir dann nachher drauf, auf die Leistung. Aber man kann, also das wäre die eine Seite vom Pferd. Ich muss was leisten, dass ich was tun kann. Ja? Ich muss die Gebote halten, ich muss in den Gottesdienst gehen. Ich muss genug glauben, damit ich gerettet werde. Aber die ganz Schlauen können natürlich jetzt fragen, wenn das so einfach ist mit dem Glauben, allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein durch Jesus, warum soll ich denn dann nachfolgen? Ja, also es geht hier um zwei Begriffe, Glaube und Nachfolge. Die älteren Begriffe sind dafür vielleicht auch Rechtfertigung und Heiligung. Also wenn das so ist, dass ich ja durch meinen Glauben, ohne meine Werke, allein durch Jesus gerettet bin, warum soll ich denn dann nachfolgen? Ja, davon reden doch so viele Christen immer. Ja, folge Jesus nach und so weiter. Habt ihr auch schon alle gehört. Ja? Also warum das Ganze dann? Muss ich dann am Ende doch wieder irgendwas tun, damit das alles passt? Die Sache ist die, du sollst nachfolgen, weil Jesus selber das gesagt hat. Jesus hat nämlich zu seinen Jüngern und Jüngerinnen gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und wisst ihr, in welcher Situation das Jesus sagt? Das sagt Jesus, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Krass, oder? Jesus, der große Meister, damals ein ziemlicher Promi, geht hin und wäscht seinen Jüngern die Füße. Also echt eine Drecksarbeit. Ich möchte es nicht machen. Und dann sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich wünsche mir, dass ihr genau so handelt. Nachfolge heißt also, dem Beispiel von Jesus folgen. Das ist eine ganz einfache Definition, aber umgekehrt auch eine ganz schwierige, oder? Wir kennen Jesus, wir wissen, was er so gemacht hat, was er erzählt hat. Und dann sollen wir das einfach auch machen. Eigentlich nicht schwierig, ja? Oft ist es ja so, wenn du Schwierigkeiten im Verständnis hast, ja, mit Leuten, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen oder auch manchmal mit Kindern oder so, dann erklärst du nicht viel, sondern dann machst du einfach was vor und sagst, hey, mach's genauso, ja? Habe ich mir beim Zeltaufbau gedacht, der Zeltmeister hat 10-mal erklärt, wie wir jetzt das machen sollen. Ich sage, leg's doch einfach mal hin, mach's einmal vor, dann mache ich es genauso nach. Auch 10-mal, wenn du willst, aber mach's doch einfach. Jesus ist so toll und macht's einfach, ja? Er gibt uns ein Beispiel und sagt, jo, jetzt macht ihr das mal. Warum ist das schwierig? Weil wir nicht Jesus sind. Ich will jetzt nicht sagen, weil wir nicht so toll sind wie er, sondern weil wir nicht so Gott sind wie er. Wir sind Menschen. Und das Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, widerspricht unserem natürlichen Menschen. Jesus hat den Himmel verlassen, um auf die Erde zu gehen. Uns fällt es manchmal schon schwer, vor die Haustür zu gehen, ja? Die Komfortzone zu verlassen. Hat Jesus freiwillig aus Liebe gemacht. Uns fällt es schwer, anderen zu dienen. Das hat Jesus gemacht. Der hätte sich einfach irgendwo hinsetzen können, vielleicht in ein Haus oder so. Die Menschen wären gekommen, das haben sie ja auch gemacht, da wo er war. Er hätte überhaupt nicht rumziehen müssen. Er hätte auch sortieren können und gesagt, hey komm, dich behandle ich, dich und dich, aber ihr seid mir zu anstrengend. Hätte er genug Arbeit gehabt, er hätte sich's bezahlen lassen können, wäre ein gemachter Mann gewesen. Aber Jesus ist immer da rumgezogen, damit viele Leute was von ihm haben. Er ist den Leuten nachgegangen. Und, wenn ich das so sagen darf, er hat sich zum Affen gemacht. Deswegen. Weil viele nicht verstanden haben, was er eigentlich will, dass er Gottes Liebe vorlebt. Er hat gesagt, was bist denn du für einer? Du hältst dich ja überhaupt nicht an die Gebote. Du lebst ja total ohne Regeln. Dann sagt Jesus, nein, ich halte mich an Gebote, aber ich lebe sie in Liebe aus. Es geht nicht um die Befolgung der Gebote, sondern dass sie uns dazu dienen, Liebe zu leben. Also warum soll ich leben als Nachfolger? Weil Jesus das gesagt hat. Luther hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Gott will nicht nur Zuhörer und Nachredner haben, sondern Nachfolger und Ausübende. Und das im Glauben durch die Liebe. Und das ist das, wo es ein bisschen unkomfortabel ist. Ich glaube, das Evangelium anhören ist toll. Die gute Botschaft, auch wenn es heute nicht mehr so hoch im Kurs ist, hört sich immer noch gut an. Da ist jemand, der hat dich lieb, du bist wertvoll, du bist angenommen, so wie du bist. Du musst deine ganzen Sündenballast nicht mit dir rumschleppen, dir ist vergeben. Das hört sich toll an und es tut gut, oder? Und es ist auch wichtig, dass wir das immer hören. Aber, und dann kommt das, dabei soll es nicht stehen bleiben. Glauben ist nicht nur hören, sondern auch tun. Jesus hat uns seinen Jüngern und Jüngerinnen einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Jesus holt uns also von unseren Kirchenbänken und bequemen Stühlen weg und sagt, geht hin. Er gibt uns einen Auftrag, das weiterzumachen, was er angefangen hat. Und er ist da nicht knausrig und sagt, geht hin und macht vielleicht mal den Bereich oder so, sondern macht alle Völker, geht hin in alle Welt. Also ein allumfassender Auftrag. Es gibt ja den Spruch, egal wie jung du bist, Jesus hat Jünger. Und dann ist die Frage, was ist denn ein Jünger oder eine Jüngerin überhaupt? Den Begriff gebrauchen wir auch oft. Aber ich frage dich mal, was bedeutet das? Jünger sein, Jüngerin sein. Das ist eine Mischung. Und wenn man so will, ist das was, was Jesus neu erfunden hat. Weil es gab bis dahin zwei Sachen. Es gab den Schüler. Das ist keine Erfindung von Jesus. Das gab es schon ganz lange bei den griechischen Philosophen, bei den jüdischen Rabbis. Die hatten alle ihren Schülerkreis. Ja? Also wer da, sage ich mal, gut geredet hat und vernünftiges Zeug erzählt hat, da hat es nicht lang gedauert und dann kamen die Leute und haben sich das angehört und zugehört und haben gedacht, ja, das ist gar nicht so verkehrt und wollten lernen. Und das Ziel war dabei aber meistens, dass man irgendwann selber zum Lehrer wird. Ja? Dass man sagt, hey, das, was der gesagt hat, ist ganz gut, aber ich ergänze das nach um das. Und das andere, und das hat Jesus auch nicht erfunden, das gab es auch schon länger, das ist der Freund. Da geht es um die Beziehung, ja, dass man einen Menschen hat, der einen versteht, mit dem man gut klarkommt, mit dem man so sein Leben teilen kann. Und Jesus hat das insofern zusammengebracht, dass die Jünger beides sind. Ich finde das manchmal ein bisschen fragwürdig in Kinderbibeln oder in jüngeren Übersetzungen, dass Jünger mit Freunde übersetzt wird. Das hilft zwar zum Verständnis, also wer keine Ahnung hat, was ein Jünger ist, der versteht Freund eher, aber das greift zu wenig, weil Freunde wollen jetzt nicht unbedingt voneinander lernen. Also, deswegen Jünger bedeutet, ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben, ich möchte in Gemeinschaft mit ihm leben und ich möchte trotzdem von ihm als Meister lernen. Diese Kombination. Der Unterschied ist natürlich, ich will nicht selber Messias werden. Also die allerwenigsten wollen das. Und wie die es wollen, da funktioniert das nicht. Das ist ein Jünger oder eine Jüngerin. Was ich interessant finde, wenn wir in die Bibel schauen, es gibt verschiedene Jüngerkreise. Es gibt ganz oft, wenn Jesus auftritt, die Menge. Ich weiß nicht, ob es zu weit gegriffen ist, wenn man sagt, das ist so die Volkskirche. Ja? Die waren alle religiös interessiert. Die haben auch alle, ich sag mal, an ein höheres Wesen geglaubt, hatten vielleicht eine gewisse Grundahnung und haben gedacht, wow, ist ja vielleicht ganz interessant, was dieser Jesus da erzählt. Wollen wir mal, zu cool, der macht Wunder. Ja, da gehen wir hin. Ich kenne auch jemanden, der müsste mal geheilt werden. Die waren da. Die sind sogar Jesus in dem Sinn nachgefolgt, dass sie ihn bedrängt haben. Das fand ich auch ganz witzig. Es gibt immer wieder Stellen, wo Jesus sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir Feierabend, ich will nach Hause. Und die Masse folgt ihm einfach nach. Oder er sagt, ich brauche jetzt einfach mal wieder ein bisschen geistlichen Input. Ja, ich gehe auf einen einsamen Berg zum Beten und die Menge folgt ihm nach und will ihn hören und ihm gefolgt. Also das ist auch eine Art von Nachfolge. Für Jesus wahrscheinlich ziemlich bedrängend. Das Problem bei der Menge ist, die Menge hat immer eine gewisse Grunddistanz. Also da ist Interesse da, ja, weil wer ihn total ablehnt, der hört ihn sich nicht an. Aber die sind auch schnell wieder weg. Es gibt verschiedene Szenen, wo Jesus predigt und echt Tacheles redet, Klartext. Und die Leute stehen auf und sagen, also das muss ich mir nicht anhören. Ich bin froh, dass das mir hier noch nicht passiert ist. Aber das ist die Sache mit der Menge. Da ist keine Verbindlichkeit da. Das schlägt sogar so hin, ihr kennt alle die Geschichte vom Palmsonntag, dass sie ihm zujubeln und als Jesus dann nicht sagt, okay, ich übernehme jetzt Jerusalem, ich jag die Römer weg, ich bin der neue Herrscher, da schlägt es um und sie schreien zwei Tage später, kreuzige ihn. Ja? Das ist die Menge. Da ist ein gewisses Interesse da, aber keine Verbindlichkeit. Dann eine Gruppe, die nicht ganz so bekannt sind, das sind die 72 Jünger. Das sind auch welche, die sind länger mit Jesus mitgegangen und die sind auch persönlich von Jesus beauftragt worden. Da gibt es eine Stelle, wo Jesus die hinschickt, immer zwei und zwei, und sagt, geht hin in die Dörfer und predigt das Evangelium, heilt die Leute, ja, redet mit denen und kommt dann wieder her. Die 72, die sind auch nicht namentlich bekannt. Aber das ist natürlich klar, das ist schon näher dran. Die arbeiten eng mit Jesus zusammen, die lassen sich sogar, sagt Jesus zu ihnen, wie Schafe unter die Wölfe schicken, ja. Also die nehmen auch unangenehme Aufgaben wahr. Wir wissen aber leider nicht mal ihre Namen. Anders sieht's aus bei den 12 Jüngern. Da wissen wir die Namen. Ich frage sie jetzt nicht ab. Spontan wüsste ich eh nicht alle. Aber so die Hälfte ungefähr fällt uns wahrscheinlich mit ein bisschen Nachdenken ein. Den Rest können wir nachlesen. Die sind bekannt. Das ist so der enge Jüngerkreis. Die waren immer mit dabei. Die sind auch von ihm persönlich berufen worden. Wir können die ganzen Berufungsgeschichten nachlesen. Die haben eine ganz enge Beziehung. Noch enger sind dann nur die drei. Aber die frage ich jetzt ab. Vielleicht fallen sie dir ein, oder? Wer sind die drei engsten Jünger? Johannes, höre ich, jawohl. Jakobus und? Richtig, Johannes, Jakobus und Simon Petrus. Das sind die engsten drei. Da gibt es zwei Stellen, wo sie erwähnt sind. Das ist einmal die Verklärung von Jesus. Finde ich auch spannend, da waren nicht alle dabei. Als Jesus total hell aufleuchtet und Gott nochmal den Auftrag bestätigt, die Legitimation, das ist mein lieber Sohn. Und dem Petrus gefällt es dann so gut, dass er sagt, oh, hier ist total schön, lass uns doch hier ein paar Hütten bauen, ja. Da sind die dabei und auch in der schwersten Stunde von Jesus. Das fände ich toll, in einer der strahlendsten Stunden, aber auch in der schwersten Stunde von Jesus im Garten Gethsemane. Da nimmt er zwar alle 12 Jünger mit, aber die drei engsten nimmt er nochmal mit, als er alleine beten geht, in der schwersten Stunde der Anfechtung, und sagt, hey, bleibt ihr hier und betet, ja? Prayer Support. Er nimmt eigentlich die drei engsten Jünger als Unterstützung mit, und ihr kennt, wie es weitergeht, die versagen auch kläglich, die schlafen. Kann ich zutiefst verstehen, wenn man völlig überarbeitet ist. Die sind da, dabei in seiner schwersten Stunde, aber sie, ja, unterstützen ihn nicht so. Warum zeige ich euch dieses Bild? Weil ich es total spannend finde, dass auch schon in der Bibel einfach verschiedene, wie will ich sagen, Nähegrade zu Jesus da sind. Und das hat sich seitdem nicht verändert. Es gibt nach wie vor Leute, die haben grundsätzlich religiöses Interesse, dem muss es ja was geben. Dann gibt es Leute, die sind dabei, die gehen mit, die übernehmen auch Aufgaben. Dann gibt es Leute, die sind wirklich im inneren Kern dabei. Und es gibt ein paar, die sind so der engste Kern. Du kannst dir das Bild mal anschauen und kannst mal versuchen einzuschätzen, wo bist du denn gerade? Finde ich schwer, aber das finde ich eine lohnenswerte Aufgabe, dass es verschiedene Verbindlichkeitsgrade von Nachfolge gibt. Und Jesus, das finde ich auch interessant, der bewertet die nicht. Er sagt nicht, hey, also die drei, die da bei mir immer dabei sind, das sind die coolsten, ja? Die stehen am höchsten. Sondern er sagt einfach, folgt mir nach. Also ich weiß nicht, inwieweit das bisher schon deutlich geworden ist. Der feine Unterschied, Glaube oder man kann auch sagen Rechtfertigung, das ist ein Geschenk. Da beißt die Maus keinen Faden ab, da kann ich nichts dafür tun. Der Unterschied ist, der Glaube, der zielt auf den Himmel, ja? Wenn du glaubst und es bekennst, dann bist du gerettet. Dann habe ich das ewige Leben. Und der Glaube ist allein heilsnotwendig. Dafür sind keine Taten notwendig. Aber diese Münze hat auch eine Kehrseite. Und das ist die Nachfolge oder mit dem etwas älteren Begriff die Heiligung. Die Heiligung, die Nachfolge zielt auf die Erde, ja? Jesus sagt nicht, ey, wartet mal, bis ihr gestorben seid und macht dann gute Taten, macht dann die Leute zu Jüngern, sondern er sendet seine Jünger und Jüngerinnen jetzt, hier auf der Erde. Er nimmt uns hinein in seinen Auftrag. Ja? An einer anderen Stelle sagt Jesus, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Wenn wir das Geschenk des Glaubens empfangen haben und wir wissen, hey, wir sind gerettet, das ist ein unglaublicher Schatz, dann geht's aber weiter. Dann dürfen wir nämlich das tun, was Jesus getan hat, seinem Beispiel folgen, seinen Auftrag fortführen. Deswegen kann Jesus auch sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich habe neulich im Teamkreis gefragt, wann beginnt denn das ewige Leben? Und die meisten würden wahrscheinlich auch hier antworten, ja, mit dem Tod. Wenn ich geglaubt habe und tot bin, dann komme ich in Gottes Reich, das ist das ewige Leben. Das ist biblisch gesehen falsch, sorry. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo du dein Herz Jesus gibst, wo du das glaubst. Jesus ist der Herr, Gott hat ihn auferweckt. Dann beginnt dein ewiges Leben. Und das ewige Leben hat nicht Auswirkungen nur im Himmel. Für dich schon, ja, aber es soll auch Auswirkungen hier auf der Erde haben. Das sind die Taten. Und das ist jetzt der feine Unterschied. Diese Taten sind nicht heilsnotwendig. Also, wenn du sagst, hey, ich bin gerettet, aber der Rest ist mir egal, dann, ich treibe es auf die Spitze, bist du weiterhin gerettet. Ja? Das findet Jesus nicht toll und es ist nicht in seinem Sinn. Aber wir haben es gelernt, die Rettung hängt am Glauben, nicht an den Taten. Und noch was, die Nachfolge ist immer freiwillig. Das finde ich auch immer wieder wichtig zu betonen. Da gibt es verschiedene Stellen, ich habe nur zwei rausgegriffen. Bei dem sogenannten reichen Jüngling wird es besonders deutlich. Der glaubt ja und er sagt, was muss ich tun? Und er sagt, ich habe alle Gebote, ich habe alles gehalten. Und es geht ums Letzte. Jesus sagt, hey, dein Herz hängt aber noch an deinem Geld. Ja, verschenk dein Geld und gib dein Herz mir und folge mir nach. Und der Jüngling wendet sich ab. Und beide sind traurig. Also Jesus ist auch traurig, aber er lässt ihm die Freiheit. Ja? Und genauso bei den Jüngern. Nach einer heftigen Predigt von Jesus gehen die Zuschauer oder Zuhörer. Ja? Und Jesus sagt seinen Jüngern, hey, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Also Glaube und Zwang passt nie zusammen. Glaube hat immer was mit Freiheit zu tun. Jesus wünscht sich das und es ist in seinem Sinn, aber er zwingt niemand dazu. Also die Frage dieses Gottesdienstes, ist Nachfolge dann Glauben für Fortgeschrittene? Ja? Also die einen so der Einstieg, wow, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, er ist der Herr, er ist auferstanden, ich bin gerettet. Und dann der zweite Level, ja, so wie im Tanzkurs, ich meine, so ein bisschen Walzer kann jeder, aber dann Tango, Foxtrot und so weiter, das ist was für Fortgeschrittene, kann ich auch nicht. Ist das dann so mit den guten Taten, mit der Nachfolge, mit dem Jüngersein? Nein, nicht wirklich. Also nicht davor, da in dem Sinn, dass diese Nachfolge eine reine Fleißaufgabe ist, ja, die halt vom Glauben nicht genug kriegen oder die eine besondere spirituelle Qualifikation haben. Jesus nimmt uns alle mit rein. Und vielleicht sind es zwei Schritte, dass ich erstmal verstehe, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, mir ist vergeben. Das ist wichtig, dass ich das zuerst begreife. Weil dann erliege ich nicht der Gefahr, wow, ich muss mir Gottes Liebe erarbeiten. Aber dass das andere dann daraus folgt. Und zwar auch nicht, ich muss so und so viele gute Taten pro Tag sein, sondern einfach, hey, was hätte denn Jesus jetzt getan? Wenn Jesus mein Denken und Fühlen bestimmt, dann kann ich auch seinem Beispiel folgen. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Also, glauben nur was für Fortgeschrittene? Nein, in dem Sinn nicht. Du wirst ohne Werke allein aus Gnade gerettet. Erstens und wichtig. Zweitens, Jesus nachfolgen bedeutet, seinem Beispiel zu folgen. Nicht als besondere Fleißaufgabe, sondern als natürliche Konsequenz des Glaubens. Amen. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass wir uns deine Liebe nicht erarbeiten können und dass wir auch nichts tun können, um deine Liebe kaputt zu machen, dass du uns einfach liebst, so wie wir sind, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind, dass wir uns da nicht verstellen müssen oder besonders anstrengen. Und danke, dass du uns dann auch verändern möchtest nach deinem Bild, so wie du uns haben möchtest. Und Herr, du siehst, wie schwer das oft im Alltag ist, wie oft da Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Und wir bitten dich, dass du uns immer weiter veränderst, Herr. Dass du uns zeigst, wie du uns haben möchtest. Danke, dass du uns liebst, als wären wir schon so. Amen.